an, der ein bisschen herausfordernd ist. Aber ich dachte, das vertragt ihr. Ulrich tut mir auch immer Klartext anbieten. Da dachte ich, dann bringe ich auch mal einen mit. Eine Stelle, die mich zutiefst bewegt und die mich herausfordert, vor allem, weil ich sie einfach immer so hingenommen habe als einen Teil des Evangeliums, also der Bücher der Evangelien, ohne groß zu fragen, was hat das mit mir zu tun. Also nur so eine historische Darstellung und aha, danke für die Erinnerung, weiter geht's. Bis mir klar geworden ist, dass da eine starke und wichtige Botschaft für uns als Gemeinde heute da dabei ist. Und mich bewegt es sehr, wohin sich unser Land und die Kirche, ich sage das mal ganz bewusst, die Kirche, will damit gar keine bestimmte meinen, sondern einfach das christliche Leben in unserem Land, wie sich das verändert. Wie immer weniger das in der Gesellschaft verankert ist. Man kann es auch positiv sehen. Das ist eine Realität, oder? Dürfte in Diepholz nicht so viel anders sein oder hier im, was ist es nochmal für ein Diepholzer Land? Die Ecke hier halt. Ne, dürfte wahrscheinlich nicht so viel anders sein wie bei uns im Süden, dass die kirchliche Bindung immer schwächer wird, Menschen nicht mehr mit dem Evangelium viel anzufangen wissen. Gibt es schon ein Bild? Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ist so mein Titel für meine Predigt. Es verschleiert etwas, worum es nachher geht. Aber ich glaube, unser Text, das sind nur drei Verse, aber die haben sowas von in sich, da versucht Gott, Jesus uns aufzurütteln, dass wir uns wieder klar machen, worum es eigentlich geht und fragt, damals die Juden und heute uns, haben wir das noch auf dem Schirm. Und wenn ich so die Runde betrachte, weiß ich, dass wir hier gemeinsam, die meisten von uns, eine Menge Jahre an Christsein auf dem Buckel haben. Also nicht gerade Glaubensanfänger sind. Wir wissen das alles schon gehört. Und trotzdem müssen wir immer mal wieder gerüttelt werden, um zu wissen, worum geht es eigentlich. Lass mich es anders anfangen. Wir werden demnächst umziehen. Also wir, damit meine ich meine Frau und mich. Ulrich hat gleich gefragt, wo ich ihm das vorhin erzählt habe, sagt, du wirst umziehen? Sagt, nee, ich nehme meine Frau schon mit. Er hat schon wieder das nächste Drama vermutet, sei nix da. Jetzt haben wir 37 Jahre zusammen ausgehalten, das ändern wir jetzt auch nicht mehr. Nee, wir werden umziehen und wir haben eigentlich nur eine Wohnung, zwar sind es 5 Zimmer, aber relativ kleine. Und wir merken, wir wollen nicht alles irgendwie mitschleppen, ne? Und fangen jetzt schon an, das dauert noch ein bisschen im Juli, aber fangen jetzt schon an zu entrümpeln und uns die Sachen anzuschauen und zu gucken, was wollen wir denn überhaupt noch mitnehmen. Ne? Und ist es nicht so, ob Wohnung oder eher Häuslebesitzer, so sagt man das bei uns im Schwäbischen, die ein Haus besitzen. So ein Haus, aber auch eine Wohnung mit Keller, ist sowas wie ein Vakuum. Das zieht Sachen an. Ne? Auf einmal ist alles voll und es wird immer voller. Das merkst du vor allem dann, wenn du diesen Platz verlassen musst und entrümpeln musst. Ich habe einmal die Wohnung meiner Tante ausgeräumt, ich sag's euch. Das war ein prägendes Erlebnis. Ohne Witz, Dreizimmerwohnung, alleinstehende Frau. Es war so voll, ich möchte nicht sagen gemüllt, die hatte schon ihre Ordnung auch, aber es war so vollgestopft. Wir haben 2 Wochen, ich darf mich hier nicht rausbewegen, das ist wie Corona damals mit Kamera. Hier rum geht es dann, darum nicht. Das Lustigste war, das ist so ein Running Gag, aber wirklich in jeder Schublade haben wir Batterien gefunden. Und wir fragen uns, was werden unsere Kinder dann in unseren Schubladen finden, was haben wir für eine Manie. Ihr kennt das, ne? Und wir haben daraus den Schluss gezogen, wir werden permanent immer wieder mal durchgucken und sagen, lieber mit weniger unterwegs sein, damit keine Last da ist. Nun gibt es eine Geschichte in der Bibel, wo auch Jesus beim Entrümpeln war. Fällt euch die ein zufällig? Der hat das auch mal gemacht. Den Tempel, genau. Ihr findet diese Geschichte tatsächlich in allen 4 Evangelien, wenngleich Johannes mal wieder aus der Art schlägt, nämlich er platziert die Geschichte woanders und beschreibt sie etwas dramatischer. Dort wird nämlich von Jesus eine Geißel geflochten und er schwingt sozusagen die Peitsche. Das ist in den anderen 3 nicht so. Wir finden es, ich nehme jetzt mal die Stelle aus Matthäus 21, könnte aber auch Markus sein oder Lukas, ist ziemlich identisch. Markus 21, die Verse 12, wir haben sie auch hier auf der nächsten Folie, glaube ich. Ja. Jesus ging dann in den Tempel Gottes, trieb alle hinaus, die im Tempel verkauften und kauften, warf die Tische der Geldwechsler und die Sitze der Taubenverkäufer um und sagte zu ihnen: Es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus heißen, ihr aber macht es zu einer Räuberhöhle. Das sind zwei Zitate, ich glaube, ich habe es drin gelassen, die gucken wir uns auch gleich nochmal an, um den Kontext zu verstehen. Das ist typisch neutestamentliche Theologie. Vor allem Jesus hat das gemacht, dass er verschiedene Stellen zusammengebunden hat. Zum Beispiel kennt er das auch von dem höchsten Gebot. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit aller deiner Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Nichts davon ist neu, alles schon im Alten Testament. Das eine ist das Schma Israel, das Bekenntnis der Juden, und das andere steht im dritten Mose. Aber er hat sie miteinander verknüpft und dadurch etwas Neues ausgesagt. Das ist hier auch so. Der Tempel, der Stolz der Juden, der damaligen Religiösen, und Jesus kommt und treibt sie aus. Der Kontext ist übrigens wichtig, sehr wichtig, in die diese Stelle hineingestellt ist. Denn davor finden wir den Einzug Jesu in Jerusalem. Ja, wir hatten ja gerade erst Palmsonntag, Palmen wedeln, Kleider auf dem Boden, yay, Lobpreis, Chaka, wunderbar, alles toll. Und das Erste, was Jesus macht, er geht in den Tempel und macht Randale. Jesus, was soll denn das? Danach übrigens im Tempel fangen an, die Kinder zu lobpreisen. Und dann sind die Religiösen wieder aufgebracht. Wie kannst du die Kinder das machen lassen? Wenn die Kinder nicht lobpreisen, dann werden die Steine anfangen. Das sind doch mal... Also der kann den Großkopferten gut über den Mund fahren. Und er hat recht. Also was soll diese Geschichte hier? Warum treibt Jesus diese Tempel, in dem Tempel diese Händler raus? Dazu müssen wir den Kontext herausfinden. Und das war für mich eine Offenbarung, als ich mich tatsächlich gefragt habe, warum wird es berichtet? Was ist daran wichtig? Warum soll ich das denn dauernd lesen? Bis es mir bewusst geworden ist, dass Jesus immer noch gerne durch seinen Tempel durchgeht, um zu entrümpeln, weil wir in der Lage sind, den Tempel vollzustellen. Damals, man muss dazu sagen, die Geldwechsler, das klingt gleich wie ja, die Banken, ne? War ja logisch, ne? Geld war... Nee, das war durchaus eine wichtige und gute Sache. Ihr dürft nicht vergessen, dass Menschen von überall hergekommen sind und um die Tempelsteuer zu entrichten, mussten sie ihr Geld tauschen. Es gab halt noch keine Kreditkarten, mit denen ich einfach, ne, EC-Kartengerät und zupp, kann ich zahlen. Also das waren sinnvolle und hilfreiche, dem Tempeldienst dienliche Aufgabe. Auch die Taubenverkäufer, das war ja nicht eine Zoohandlung, falls ihr das gedacht haben solltet, sondern die Tauben, das war das Opfer für die Armen tatsächlich. Wer sich kein richtiges Opfer leisten konnte, da, wenn ihr im Alten Testament schaut, seht ihr, Gott hat es immer erlaubt, dass sie dann eine Taube nehmen. Das war preislich für jeden machbar. Eine gute Sache. Die kann ich dann jetzt nicht von, weiß der Kuckuck woher, mitschleppen, die ganze Zeit so ein Käfig, ne, um sie dann dort zu opfern. Wunderbar, dass ich es direkt da kaufen kann. Der entscheidende Knackpunkt ist nur, wo es war. Nicht, dass Geld gewechselt wurde oder dass Tauben verkauft worden sind. Sondern sie haben einen Platz verwendet, den Gott für etwas ganz anderes gedacht hat. Und in dem Zitat, das Jesus macht, wird es auch deutlich, wenn man genau hinguckt und hört, dann wird deutlich, worum es ihm eigentlich geht. Denn es gab im Tempel mehrere Plätze, vielleicht habt ihr das schon mal schematisch gesehen, im Bibellexikon könnt ihr das nachgucken, es gibt das Allerheiligste, das Heilige, der Vorhof der Juden und dann gibt es einen Vorhof der Heiden. Gott hatte verordnet, dass wenn sein Tempel gebaut werden wird, dass es einen Platz gibt, wo die Heiden, also die nicht zum Volk Gottes gehören, dass sie teilhaben können an dem Gottesdienst, dass sie schauen können, wahrnehmen können, dass sie Raum haben, Platz haben, um in Kontakt mit dem lebendigen Gott zu kommen. Was machen die Juden? Och, nicht so wichtig. Den können wir ja vor unserem Büchertisch verwenden. Und da könnte auch unsere Cafeteria rein, damit wir nachher schön das machen und jenes machen können. Jesus sagt, ihr habt nicht verstanden, worum es geht. Mein Haus soll ein Gebetshaus sein. Und jetzt kommt der entscheidende Zusatz. Für alle Völker. Für alle Völker. Und jetzt denken wir, Jesus kommt dann mit was Neuem um die Ecke und deswegen die Zitate, ich möchte euch einfach mal kurz vorlesen. Wir haben da Jesaja, Moment, hier. Jesaja 56, 6 bis 7. Da heißt es: Und die Fremdlinge, die sich an den Herrn anschließen, um ihn zu dienen und den Namen des Herrn zu lieben, um seine Knechte zu sein, alle, die den Sabbat treu beobachten und meinem Bunde treu bleiben, die will ich zu meinem heiligen Berge bringen und ihnen Freude gewähren in meinem Bethause. Ihre Brandopfer und ihre Schlachtopfer sollen mir wohlgefällig sein auf meinem Altar, denn mein Haus soll ein Bethaus genannt werden für alle Völker. Eigentlich nicht so missverständlich, oder? Eigentlich ziemlich klar. Jesaja sagt es, dafür ist der Tempel gedacht, dass der Raum ist für jeden. Ich bin ganz froh, dass wir hier so ein paar Völker versammelt haben. Ich weiß, wir haben eine Schwedin hier. Wir haben offensichtlich russisch- oder ukrainischsprachige unter uns. Eure Gesichter verraten, dass ihr auch einen anderen kulturellen Hintergrund habt. Das ist, was Gemeinde ist. Und ich als Schwabe gelte auch als als Zugereister, ganz zu schweigen von Pelsern. Ne? Hessen auch noch. Also, aber das ist ja alles noch innerdeutsch, das akzeptieren wir noch. Aber das ist, was Gott möchte, was wir hier schon erleben. Mein Haus soll ein Haus der Begegnung sein, des Gebetes, der Begegnung für alle Völker. Und dann in Jeremia, das muss man dann hinzufügen, also diese nicht Anklage, aber dieses Gerichtswort kommt dann schon in Jeremia 7, Vers 10. Und dann kommt ihr her und redet vor mein Angesicht in diesem Haus, das nach meinem Namen genannt ist, und sagt: Wir sind errettet, um dann alle jene Gräuel weiter zu verüben. Ist denn dieses Haus, das meinen Namen trägt, in euren Augen zu einer Räuberhöhle geworden? Ja, wahrlich, auch ich sehe es so. Ihr habt vergessen, worum es geht. Warum sind wir Christen? Warum kommen wir zusammen? Wozu gibt es Gemeinde? Dass wir schöne Treffen haben, lecker Kaffee trinken, uns freuen, dass wir manche wieder sind, bei manchen freuen wir uns vielleicht nicht so, alles drin. Warum kommen wir zusammen? Wir dürfen nicht das wahre Ziel vergessen. Und deswegen müssen wir entrümpeln, deswegen müssen wir wieder neu Platz schaffen für das, was Gott sich gedacht hat. Wenn wir denn ihm folgen wollen und wenn wir denn ihm Ehre machen wollen. Ihr guckt mich so an, als ist jetzt schon zu hart. Wartet erst mal, bis ich fertig bin. Erstens haben wir einen Punkt. Ich hoffe, dass ich es richtig geschrieben habe. Ja, ich glaube schon. Mein Haus. Ich glaube, das ist der nächste schon. Gehen wir weiter. Mein Haus. Es geht um sein Reich. Mein Haus, sagt er, es gehört mir. Ihr habt es zwar gebaut, aber es ist, über den ist mein Name genannt, heißt es an anderen Stellen. Es ist sein Haus. Er darf bestimmen, was da läuft. Früher hieß es ja noch so, also heute macht man es in der Erziehung nicht mehr so, wenn du, also auf gut Schwäbisch, solange du deine Füße unter meinen Tisch trackst, machst du, was ich sage. Also solange du von mir verköstigt wirst, Kost und Logis bekommst, darf ich bestimmen, was läuft. Kennt ihr den Spruch noch? Gott ist zum Glück nicht so, ne? Er arbeitet nicht mit Drohung, aber wir sollten uns trotzdem bewusst werden, es ist sein Haus und er bestimmt. Wir haben vorhin ein paar tolle Lieder gesungen, nebenbei bemerkt. Wir haben die halbe Predigt schon gesungen. Wir haben von unserem König geredet. Ist unser König einfach nur so ein Plakat, das wir an die Wand hängen, oder darf er wirklich König sein, das heißt bestimmen, was läuft? Darf er das in deinem Leben? Lass uns entrümpeln, es geht um sein Reich. Die Frage ist, wie gehen wir mit Gemeinde um? Was ist für uns Gemeinde? Ist das einfach ein Platz, wo wir mal hinkommen, wenn wir gerade Lust haben und wach genug sind, um sonntags aufzustehen? Oder ist es Teil von unserer Bestimmung? Ich fand das nett, Ulrich, wie du unserer Schwester das zugesprochen hast. Alles, was Gott über dir ausgesprochen hat, alle Zusagen, die gelten weiterhin. Umgekehrt, alles, was wir so gebetet haben, alles, was wir so tun, gilt es auch weiterhin? Oder sagen, ja, du musst verstehen, ne? So. Das Leben ist auch nicht einfach und dies und das und jenes. Geht es um unsere Annehmlichkeiten, unsere Bedürfnisse? Oder kommen wir um Gottes, mit Gottes Erfahrung zu teilen, einander zu begegnen, aber auch Gott zu begegnen? Was ist das Ziel des Ganzen. Und wir neigen dazu, uns einzurichten im Leben, aber auch in der Gemeinde. Und manchmal brauchen wir Jesus, der mit dieser Wucht kommt und sagt, ihr habt alles wieder vollgestellt. Es geht um was ganz anderes. Gemeinde ist dazu da, so wie der Tempel dazu da war, dass die, die Gott nicht kennen, ihn kennenlernen können. Und wir müssen dafür Raum schaffen. Und es fängt in uns an. Wollen wir das überhaupt? Sind wir dazu bereit? Gemeinde kann manchmal ganz ungemütlich sein, oder Ulrich? Da haben wir manchmal Typen beieinander und wir selber sind ja auch so Flitzpiepen manchmal. Aber das ist, was Gott tut. Er bringt Menschen zusammen. Aber er ist in der Mitte. Er sorgt dafür, dass er eine Perspektive und eine Richtung bekommt. Wollen wir das überhaupt? Lassen wir Gott zu? Wie alle Strukturen in dieser Welt, wenn du sie mal geschaffen hast, die leben von ganz alleine. Ne? Das bewegt sich einfach weiter. Und ich habe den Eindruck, so manches, was wir Kirche nennen, ist eigentlich etwas, was wir mal gestartet haben mit einer guten Meinung und dann irgendwann vergessen haben, worum es ging. Aber das kreiselt schön weiter. Bis es halt mal irgendwann aufhört. Ne? Also die Gemeinde aussterben. Ist es das, was wir wollen? Es ist definitiv nicht, was Jesus will. Ich glaube, das war mal der nächste Folie. Entrümple deinen Geist. Das heißt, richte dich wieder neu darauf aus, was Gott eigentlich vorhat. Erinnere dich, so heißt, sagt die Offenbarung, an deine erste Liebe, als wir zu ihm gekommen sind. Was hat uns so begeistert? Ich komme nicht aus einer christlichen Familie. Ich habe mich so richtig bekehrt, wie man das so schön sagt. Meine Kinder haben das nämlich immer behauptet, die ja dann in einer christlichen Familie aufgewachsen sind, haben sich immer ein bisschen beklagt, sagen, ja, du hast dich ja richtig bekehren können. Wir sind ja schon irgendwie von Geburt an Christen. Nee, seid ihr nicht. Und auch sie haben ihre Erfahrung gemacht und konnten dann sagen, ja, jetzt habe ich Jesus erlebt. Aber ja, ich versuche mich immer wieder neu daran zu erinnern, von woher ich komme. Was habe ich gewonnen? Und ich möchte, dass ich nicht der Einzige bleibe. Ich möchte, also gut ich das kann, Räume dafür schaffen, dass andere ihn auch kennenlernen. Die Menschen um mich herum. Wenn sie es denn wollen. Ich meine, ich kann sie nicht zwingen. Aber ich will es zumindest versuchen. Und nicht mich da vergraben in meinen Hauskreisen und Gottesdiensten. Und wir können uns so beschäftigt halten. Und vergessen dann, worum es geht. Mein nächster Punkt. Mein Haus soll ein Gebetshaus sein. Es geht um Beziehung. Was macht Glaube aus? Glaube bedeutet nicht, das richtige Bekenntnis zu haben. Da waren wir Christen oft auch viel zu sehr beschäftigt, sicherzustellen, dass wir alle Glinus sind. Kennt ihr Glinus? Gläubig in unserem Sinne. Sind wir eh nie. Du kannst nie in ein Herz reingucken. Es geht nicht darum, das richtige Bekenntnis zu haben, sondern wie lebendig ist deine Beziehung zu Jesus? Wie viel Raum nimmt er tatsächlich in deinem Leben ein? Vielleicht sagst du, ja, du hast gut reden. Du bist ja Berufschrist, ne? Als Pastor. Aber das war ich nicht immer. Und ich erinnere mich an die Zeiten, wo ich vor vielen, vielen Jahren heute sagt man Financial Controller, damals hieß es noch Betriebswirtschaft, gearbeitet habe oder wo ich ein Altenpflegeheim geleitet habe. Also ich war in ganz normalen Jobs. Aber ich habe gewusst, das Erste und Vorrangigste ist, dass ich eine Beziehung mit Jesus habe. Alles andere kommt danach. Ich will, wo immer ich bin, ein Zeuge Jesus sein. Und das heißt, ich muss etwas haben, wovon ich reden kann. Es muss lebendig in mir sein. Mein Haus ist ein Gebetshaus. Es geht um die Beziehung zu Jesus. Ich glaube, das ist die nächste Folie. Deswegen entrümpelt dein geistliches Leben. Und nicht nur das geistliche, auch unser natürliches Leben. Ich nehme das wahr und es geht mir oft selber so. Und dann, du willst irgendwie zusammen sagen, ja, nee, ich habe da das und dann ist jenes und dieses ist auch. Und alle sind beschäftigt, Beschäftigter am beschäftigsten, oder? Das muss noch sein und jenes muss noch sein. Dabei denke ich, wir haben so viele Hilfsmittel und diese Hilfsmittel klauen uns mindestens genauso viel Zeit, wie sie uns schenken, oder? Ich meine, ihr meisten, ihr habt ja gar kein Handy, ne, kein Smartphone. Ihr wisst gar nicht, wovon ich rede, ne? Diese Quälgeister. Aber noch haben sie einen Ausknopf. Weil ihr habt das letzte Mal euer Handy mal off gestellt. Das ist nur ein Beispiel. Die Frage ist, was füllt unser Leben? Angefangen bei unserem geistlichen Leben, aber ich nehme auch das natürliche Leben. Mit was sind wir so beschäftigt? Wo geht unsere ganze Zeit hin? Ich glaube, dass das die Taktik ist, die der Feind verwendet. Und sie wird immer schlimmer. Ich weiß nicht, ob jemand von euch noch C.S. Lewis kennt. C.S. Lewis? Ja? Hat jemand das Buch Dienstanweisung an einen Unterteufel gelesen? Wenige. Ich kann euch das nur empfehlen. Antiquarisch kriegt ihr das sicherlich. Ist übrigens auch ein schön geschriebenes Buch. Also manchmal vermisse ich auch gute Sprache. Da hast du ein bisschen was. Der war Literaturprofessor. Ist Christ geworden, sehr spät in seinem Leben. Und er beschreibt das ganz witzig, ein Unterteufel holt sich ein Mentoring beim Oberteufel, ne, und der dreht das Ganze rum. Und der sagt ihm, du hast keine Chance, ihn vom Glauben wegzubringen. Aber was du tun kannst ist, und das hat er in den 40er und 50er Jahren geschrieben, des letzten Jahrhunderts, was du tun kannst ist, halt ihn so beschäftigt, dass er gar nicht auf die Idee kommt zu beten, dass er nicht auf die Idee kommt Bibel zu lesen, gar nicht erst in die Gemeinde geht, weil er so beschäftigt ist. Und dann denke ich, das ist vor 80 Jahren gewesen. Mein Empfinden ist, es ist nicht besser geworden. Dallas Willard hat mal gesagt, was ist der Weg zu einem geistlichen Leben, wurde er gefragt. Und da hat John Mark Comer ein Buch draus geschrieben, nämlich die Eile, die Hetze radikal auszumerzen in unserem Leben. Gestern hatten wir es unter anderem auch zum Beispiel vom Schweigen, vom Zurückziehen. Gestern im Hauskreis hat eine Teilnehmerin berichtet, dass sie einfach mal so gefastet hat, auf was verzichtet hat an Ostern. Dachte, das ist eine gute Idee und hat eine super Erfahrung gemacht. Verzichten in dieser Zeit, wo alles immer jederzeit verfügbar ist, wenn wir das nicht lernen, verlieren wir die Orientierung. Entrümpelte deinen Geist und schau doch mal, was alles so in dein Leben hineinträgt. Muss das alles sein? Brauchst du das wirklich? Muss ich überall dabei sein? Muss ich das auch haben, bloß weil X oder Y das hat? Noch schlimmer sind, als ich Nationalleiter wurde, haben mir Kollegen, also die einen ähnlichen Job machen, einer sagte, du musst unbedingt auf Facebook sein. Und dann die Welt beglückt mit deinen Einsichten so. Dann bin ich auf Facebook gegangen, meine Kinder haben zu mir gesagt, lass das, es passt nicht zu dir, macht nichts, hilft dir nicht, ne? Das bringt nichts. So. Ich bin auf Facebook gewesen, habe dann fleißig irgendwelches Zeugs gepostet, wo ich sage, wen interessiert das? Ne? Zum Beispiel dann von mir ein Selfie auf dem Bahnhof, ich fahre jetzt nach Diepholz. Wer will das wissen? Ich meine, ihr hier in Diepholz merkt es, indem ich halt dann da bin. Und der Rest sagt, na und? Wo ist Diepholz? Aber wisst ihr, was noch schlimmer war? Ich habe dann auf einmal gemerkt, dass wenn du dann da anguckst und runterscrollst, mein Facebook ist ja Oldstyle, ne? Das ist was für mein Alter. Da ist ja kein junger Mensch mehr drauf. Schon Insta ist schon grenzwertig. Ne? Alles viel zu lang und viel zu intensiv. Aber ich habe gemerkt, dass das was mit mir macht. Das, was sowieso die Challenge in unserem Leben ist, dass wir uns permanent vergleichen mit anderen, wird dadurch massiv verstärkt. Ich muss besser, schneller, dies sein, ich muss davon wissen, ich muss das auch noch wissen. Abgesehen davon, irgendwann habe ich gemerkt, wie viel Zeit es braucht, dass ich, boah. Und dann gemerkt, das brauche ich nicht. Seitdem existiert noch ein Account, aber ich gehe nicht mehr auf Facebook. Jemand hat gesagt, du postest ja gar nicht. Ich sehe, das ist auch aufgefallen, ne? Das ist schon ein paar Jahre. Was füllt dein Leben? Wo musst du rangehen und entrümpeln? Fang bei deinem geistlichen Leben an. Sorge dafür, dass du genügend Raum und Zeit für Beziehung mit Jesus hast. Das hat auch mit Zeit zu tun. Es macht einen Unterschied, ob ich 5 Minuten bete oder 15 Minuten. Ob ich mir Zeit für die Stille für 5 Minuten nehme oder für 15 Minuten. Es macht einen Unterschied. Was darf in deinem Leben sein? Und wem und was verbietest du den Zutritt? Trümple deinen Geist damit. Dein Haus, und das Haus ist ja nicht dieses Gebäude. Aber jetzt kommen wir gleich dazu. Das Haus sind die Christen, die zusammenkommen. Dass da Räume da sind. Dass wir überhaupt mit jemandem reden wollen, dass wir überhaupt jemanden ansprechen wollen, überhaupt neue Beziehungen haben wollen, weil wir nicht so voll sind, dass unser Datenspeicher nicht schon komplett voll ist. So wie mein E-Mail-Fach, da kriege ich immer mal eine Nachricht, Ihr E-Mail-Postfach ist zu 95% gefüllt. Ne? Die einzige Lösung, die Delete-Taste, deinen guten Freund mal wieder betätigen, raushauen, weg, Räume schaffen. Und mein letzter Punkt, entrümpelt euren Gottesdienst, eure Räume und so weiter, für alle Völker, deswegen, das stehen diese Flaggen dafür, das war damals so, das ist immer so gewesen und das ist auch heute so. Und heute ist es viel realer als es je zuvor war. Früher haben wir gedacht, oh, die richtig guten Christen, das hat auch gestern Manfred gesagt, die richtig guten, die gehen als Missionare nach Afrika. So bin ich auch noch groß geworden als Christ. Ist gar nicht mehr nötig. Afrika kommt zu uns. Und zwar in ausreichendem Maß. Und zwar auch in Diepholz. Manchmal findest du die witzigsten Sachen. Ich war vor ein paar Wochen in Albanien. Ich betreue dort unsere Schwesterbewegung. Wir waren in einer kleinen Gemeinde in Latsch. Das ist so wie, naja, hier habt ihr auch so kleinere Dörfer. Also Diepholz ist dagegen eine Großstadt. So. Und in dem Gottesdienst, da denke ich, ja, wen kannst du erwarten, ne? Und ich war etwas verwirrt, weil normalerweise spreche ich dort nur Englisch. Ja? Ich kann kein Albanisch. Ich soll predigen, aber der Pastor dort ist Albaner, der aber lange in der Schweiz gelebt hat, mit der Schweizerin verheiratet ist, so Deutsch spricht. Also durfte ich auf Deutsch predigen. Weil ich so gewohnt bin, fange ich einfach in Englisch an und er guckt mich an, weil er kein Englisch kann. Kann ich nicht übersetzen. Ne? Und ich sage, oh, Entschuldigung, bin wieder ins Deutsche gewechselt. Dann kamen zwei Filipinas rein. Und haben dann darum gebeten, ob man es nicht auf Englisch machen könnte. Und ich habe mich gefragt, wo kommen die denn her? Die haben hinterher gesagt, ja, die Philippinen sind so voll, wir müssen weg. Und dann gehen die nach Albanien, aufs Land, aufs platte Land, wo alle Albaner ja weg wollen. Und dann merke ich, das ist, was Gott tut. Migration ist nicht eine Erfindung der Moderne, die hat es schon immer gegeben. Aber sie wird deutlich stärker und es wird mehr und mehr durchgemischt. Sind wir bereit, unsere Herzen aufzuräumen, damit jeder willkommen ist? Ja, das wird kulturell eine Herausforderung, aber das ist, was Gottes Herz ist, dass wir Räume schaffen. Jesus ist verärgert, weil sie nicht einfach nur ihre Geschäfte da betreiben, sondern weil sie den Vorhof der Heiden gefüllt haben. Wir alle, wenn wir denn das Evangelium wirklich lieben, wir alle sollten dann Räume dafür schaffen, dass Menschen, die Christus nicht kennen, ihn kennenlernen können. Wir können das nicht machen. Wir können nur einladen. Wir können nur bezeugen. Wir können von dem erzählen. Vielleicht denkst du, ja, aber von mir will das doch keiner wissen. Ja, wer soll es denn sonst sagen? Und manchmal habe ich das Gefühl, Gott sucht sich wirklich so, guck doch mal rum, sagt Paulus im 1. Korinther 1. Schaut euch doch mal die Gemeinde an. Nicht viele Kluge, nicht viele Reiche, nicht viele von und zus Blaublütige, sagt er. Also so eine ordentliche Mixtur an Normalos. Trifft das auch auf die Missionsgemeinde zu? Oh ja, danke. Es ist übrigens in Bühl nicht viel anders. Bloß weil wir schwätzen da unten, sind wir trotzdem alle auch normal. Gott hat sich entschieden, so eine Truppe zusammenzustellen. Und das hat er von Anfang an getan. Überleg doch mal die 12 Jünger, was waren das denn für eine Chaotentruppe? Ne? Die hat er 3 Jahre lang ausgehalten. Ein paar Mal sagt er, oh, wie lange soll ich euch noch aushalten? Verstehe ich gut. Und trotzdem hat er sich dafür entschieden. Er hat nicht die Stars rangeholt, nicht die Superklugen, nicht die einfach mit dem Jet in der Gegend rumfliegen können, weil sie die Kohle haben. Ich meine, die gibt's auch. Er hat uns rausgesucht. Du. Wir sind die Antwort Gottes für diese Region. Und er hat keinen Plan B. Und das bedeutet, wenn wir nicht gehen und wenn wir nicht teilen, was wir haben, dann wird es nicht passieren. So einfach ist das. Er bringt da nicht von irgendwoher, auf einmal taucht da eine Gruppe auf, die das dann übernehmen für uns. Ach, Halleluja, jetzt können wir wieder gemütlich nichts machen. Nein, du und ich, wir sind gefordert. Mein Haus soll ein Gebetshaus sein für alle Völker. Und deswegen, vielleicht müssen wir auch unser gemeinsames Leben entrümpeln. Also, ihr müsst das jetzt nicht verstehen, dass ich irgendwie jetzt hier die Räume bewerten möchte, was hier so rumsteht und ob das so sein soll oder nicht. Könnt ihr aber, wenn ihr wollt. Aber ich glaube schon, dass wir uns überlegen müssen, wie gestalten wir unser Zusammenkommen. Ist das für Menschen, die das alles nicht kennen, verständlich? Ist es für sie leicht, dazu zu kommen? Sind wir einladend? Sind wir willkommen? Wenn wir jemand Neues sind, gehen wir auf sie zu? Diese Fragen können und sollten wir uns immer wieder stellen. Wenn ich ans Lobpreisteam denke, ich mache ja auch schon seit über 40 Jahren Lobpreis, ne? Und so manche Lieder sind richtig cool, aber sowas von Kananäisch, sagt euch was Kananäisch, ne? Das versteht wirklich einer nur, der jahrelange Einführung in Christentum hatte. Das sei, aha, das Blut, okay.
Der Löwe von Juda.
Der Löwe von Juda brüllt in der Gegend rum. Also zum Beispiel, ich nehme das als ein Beispiel. Was haben wir so an den Wänden hängen? Ist das hilfreich oder ist es einfach schöner Schmuck, weil wir das verstehen oder weil es uns gefällt? Ich möchte euch einfach Mut machen, mit neuem Blick zu gehen. Ich habe, als wir neue Räume hatten, damals von Baden-Baden nach Bühl gezogen sind, habe ich einen Freund von mir, der kein Christ ist, gebeten, durch die Räume zu gehen und uns zu sagen, das hatte ich auch vorher schon mal gemacht, was ihm auffällt, wie es ihm geht. Und dann habe ich gesagt, sei nicht höflich, hau raus, sag mir, was du dir wahrnimmst. Und es war, ja, da habe ich schon dreimal geschluckt, sage ich, aber doch nicht das jetzt so, ne? Aber ich wollte wissen, wie geht es jemand, der das Ganze nicht kennt, nicht versteht? Wie machen wir es ihm möglich? Oder stehen da zu viele Geldwechseltische rum und zu viele Taubenverschläge? Überlegt euch das mal. Lasst uns entrümpeln, damit wir den wahren Gottesdienst feiern können und Räume schaffen. Nächste Folie für alle Völker. Ich möchte, das ist nicht die Königin von Saba. Ich möchte euch zum Schluss noch zwei Geschichten nun mal darstellen. Ich nehme mal an, dass ihr sie kennt. Die eine Geschichte ist aus 1. Könige 10, 1 bis 13. Salomo, der große König Israels, hatte den Tempel gebaut und bekam dann Besuch von der Königin von Saba. So genau weiß man nicht, wo ihr Königreich lag, aber das dürfte also definitiv Ostafrika gewesen sein. Mutmaßlich so im Bereich Sudan, Äthiopien, falls ihr euch das auf der Karte vorstellen könnt. Äthiopien hat tatsächlich, oder das Kaiserreich Äthiopien hat sich zu, hat eine Gründerlegende, alles bezieht sich auf die Königin von Saba tatsächlich. Deswegen sind sie auch interessanterweise all die hunderte von Jahren christlich geblieben, während ja ganz Nordafrika muslimisch wurde. Die Königin von Saba kommt also nach Jerusalem und es ist ein spannender Bericht. Sie guckt, wie hat er seinen Hof organisiert, sein Reichtum, Dings, und sieht auch die Gottesdienste und preist Gott. Sie, die von Afrika gekommen ist, kommt dorthin, ist eingeladen, darf alles sehen und nimmt den Eindruck von der Größe Gottes mit. Ja, das ist, was Gott sich wünscht. Jesaja kommt erst später und sagt, damals hat es funktioniert, was jetzt? Wie sieht es mit euch aus? Es gibt ein zweites Beispiel. Kannst weiterklicken? Der Kämmerer aus Morgenland, einer meiner Lieblingsstories in der Bibel. Absolut, ich liebe das. Kennt ihr die Story aus Apostelgeschichte 8? 8:26, da passiert Folgendes. Da ist eine Erweckung am Laufen in der Nähe von Samarien. Und dann sagt Gott zu dem Philippus, geh an die Straße, die man die Einsame nennt. So Preisfrage, warum nennt man die Einsame? Ja, eben, was soll ich denn da? Und, aber er ist gehorsam, der Heilige Geist spricht, er geht dahin, steht dann rum, dreht Däumchen, sagt, ja super, da ist kein Durchgangsverkehr, hier läuft gar nichts. Ne? In der Wüste, was soll ich hier? Und während er sich diese Frage stellt, kommt ein Wagen vorbei und drin sitzt der Kämmerer von Äthiopien. Man könnte also sagen, der Finanzminister oder Kämmerer aus dem Morgenland, Entschuldigung, ich habe schon interpretiert, denn er kommt aus derselben Gegend wie damals die Königin von Saba. Nur bei ihm ist es schiefgelaufen. Warum? Er kam ganz frustriert zurück. Er ist dorthin gefahren, durfte nicht mal in den Tempel rein. Er hat im Bücherladen, Tempelbücherladen, hat er dann eine Schriftrolle gekauft, was bedeutete, dass er richtig fett Kohle hatte. Das war sehr wertvoll damals, das hat man nicht privat besessen. Also Kohle hat er gehabt. Er ist dorthin gekommen, um Gott zu suchen und hat Religion gefunden. Und die Religion hat zu ihm gesagt, du kommst hier nicht rein. Kennt ihr die kleinen Schilder, ne? Mit den Hunden, du musst draußen bleiben? Gibt es sie noch an den Schildern? Ne? Und da waren die ganz strikt. Erstens Ausländer, zweitens war er wahrscheinlich auch noch dunkelhäutig, unerhört. Und drittens war er ein Eunuch. Gehen wir nicht in die Details, ihr Männer, aber naja, also in der Bibel nennt man das einen Verschnittenen. Und er liest in dieser Rolle Hebräisch, also er konnte auch noch Hebräisch, er war gebildet. Völlig frustriert. Und dann kommt Philipp und sagt, verstehst du, was er liest? Sagt er, nö, keiner erklärt es mir. Er setzt sich dazu, erklärt ihm das Evangelium, weil er liest gerade Jesaja 53 über die Kreuzigung Jesu. Und dann auf einmal gehen ihm die Augen auf. Er bekehrt sich, er lässt sich taufen und geht dann wieder zurück. Und deswegen sagen viele, das ist der Begründer der äthiopischen, eritreischen Kirche. Dort, also traditionell. Aber der Tempel hat ihm nicht geholfen. Er ist dahin gekommen, der Vorhof war wahrscheinlich wieder vollgestellt, nachdem Jesus gestorben, wieder auferstanden war. Und für ihn war kein Platz. Aber Gott sieht diese Menschen. Gott sah ihn, wie er frustriert vom Tempel weggefahren ist. Und sagt, ich muss da was machen. Und schickt seinen Diener, den Philippus, dahin. Gott sei Dank war er gehorsam und ist gegangen. Und soll ich noch, und das ist mein Abschluss, ich glaube, die Botschaft ist angekommen, ne? Lasst uns entrümpeln. Aber wisst ihr, ich möchte eine positive Note am Ende setzen. Da heißt es nachher, Philippus war einfach weg. Ich nenne es immer Philippus Airline, ne? Gott entrückte ihn. Wupp, weg war er. Er war nicht mehr vonnöten. Da hätten wir gesagt, ja, Moment, jetzt müssen wir erstmal einen Jüngerschaftskurs machen. Jetzt fahren wir noch mal ein paar hundert Kilometer weiter, und dann erkläre ich das alles in der Tiefe. Dann starten wir in Kleingruppe, dann machen wir dies, machen wir jenes, ne, dann organisieren. Da habe ich gesagt, du, das war, wofür ich dich brauchte, ciao. Philippus war weg. Und dann heißt es, er zog seinen Weg mit Freuden. Und vor einigen Jahren habe ich eine erstaunliche Entdeckung gemacht und die hat mich echt umgehauen. Ich sage, natürlich hat er sich gefreut, weil er sich bekehrt hat und weil er getauft wurde, aber vor allem auch, weil er Gottes Zuspruch erlebt hat. Was hatte er gerade gelesen gehabt? Jesaja 53. Und dann hat er weitergelesen. Und dann kommt Jesaja 56. Drei Kapitel weiter. Und dann findet er Folgendes. Vielmehr, so hat der Herr gesprochen, den Verschnittenen, den Eunuchen, die meine Sabbate beobachten und das erwählen, woran ich wohlgefallen habe und meinem Bunde treu bleiben, denen will ich in meinem Hause und in meinen Mauern einen Platz, einen Anteil und einen Namen verleihen, der besser ist als Söhne und Töchter. Einen ewigen Namen will ich ihnen verleihen, der nicht ausgetilgt werden soll. Und die Fremdlinge, das habe ich vorhin erzählt, sind willkommen. Er liest im Propheten Jesaja, du bist willkommen, du bist angenommen. Du bist nicht irgendein verschnittener, dunkelhäutiger Fremdling, du gehörst zu meiner Familie. Dieser Zuspruch, wenn der keine Freude in uns auslöst, dann weiß ich auch nicht. Gestern hatten wir im Hausgeist so einen Moment, der war schon bewegend, wo jemand sagt, oh, der Lobpreis, das drückt was in mir aus, was ich früher mal hatte und jetzt merke ich, ich habe eine Familie. Jemand doch relativ frisch Christus, glaube ich. Ne? Und dachte ich, das ist es, worum es geht. Dass Menschen wissen, ich bin angenommen. Und wir sind die Transporteure dieser Botschaft. Und ich wünsche mir, dass wir unsere Gemeindeleben, unser Leben so gestalten, dass der Heilige Geist es gebrauchen kann, um anderen diese frohe Botschaft zu bringen. Gott sieht dich, du bist angenommen, du bist willkommen, egal wie du bist, egal wie du aussiehst, egal wie du sprichst, was du kannst und was du nicht kannst. Hier ist dein Zuhause. Amen. Darf ich noch beten? Herr Jesus, ich bete, dass wir diese Botschaft tief verinnerlichen und dass wir uns immer wieder neu erinnern, was wir an dir gewonnen haben und nicht vergessen, dass du uns angenommen hast. Wir sind Angenommene. Wir haben unser Schäflein schon im Trocknen, aber da ist so viel mehr Platz. Und Herr, wo immer wir können, wollen wir auf unsere Art, so wie wir es können, aber wir wollen offen das weitergeben, was du uns gegeben hast. Und wir beten, dass wir noch mehr davon sehen dürfen, dass Menschen zu dir kommen, nach Hause kommen, dich als Vater erleben und die Gemeinde als ihr Zuhause und ihre Familie. Amen. Amen, danke.